Und jetzt ist aber Rebekka mit Zwillingen schwanger. Und jetzt ist die Frage, ja, welcher von beiden trägt jetzt die Verheißung weiter? Entweder der Esau oder der Jakob. Und der Esau als älterer Bruder wäre eigentlich logisch gewesen, dass das bei dem so ist. Also für Juden oder allgemein für Menschen zu dieser Zeit ist völlig klar, der älteste männliche Nachkomme, der trägt das Erbe weiter. Aber Gott hat trotzdem nicht den Esau ausgewählt. Also dieses Kriterium vor Abstammung kann man schon mal ausschließen bei Gottes Erwählung. Und dann gibt es ein anderes Kriterium, das man erwarten würde, und zwar das Kriterium von den guten Taten, sage ich mal. Ja, wenn Gott nicht den auswählt, der die richtige Abstammung hat, dann wahrscheinlich der, der mehr so lebt, wie Gott es möchte. Aber auch das wird hier eindeutig ausgeschlossen. Weil der Paulus sagt, er hat es schon erwählt, bevor die überhaupt etwas Gutes oder Schlechtes hätten können machen. Also beide die Kriterien, Abstammung und gute Taten, werden ausgeschlossen. Und jetzt, also wenn wir wieder an dieser Frage anschauen, warum ich, können wir folgern, es ist nicht wegen dem, woher ich komme, wer ich bin, von wem ich abstamme. Und es ist aber auch nicht wegen dem, was ich alles schon gemacht habe oder was ich noch werde machen. Es geht nicht um meine Tat und nicht um meine Abstammung. Gottes Erwählung ist unabhängig von dem frei. Und das tönt jetzt schon fast so ein bisschen nach dieser Prädestinationslehre, oder? Wo man sagt, Gott hat alles schon von Anfang an vorherbestimmt, wer in den Himmel kommt und wer nicht in den Himmel kommt. Und was der Mensch macht, hat da überhaupt keinen Einfluss mehr. Als ich das erste Mal mit dieser Idee konfrontiert wurde, das war erstaunlicherweise im Gimmer, da haben wir im Geschichte Reformation angeschaut, das Thema Reformation, und dann hat unser Geschichtslehrer probiert zu erklären, was die Lehre von Calvin war. Und hat so nachträglich, nach 2 Jahren Theologiestudium, war es ein bisschen abenteuerlich. Aber er hat zu Recht gesagt, dass die Calvinisten oder seine Anhänger geglaubt haben, dass Gott die Leute schon vorherbestimmt, bevor sie überhaupt geboren werden, ob sie in den Himmel kommen oder nicht. Und ich dann zumal ganz frisch bekehrt oder als freikirchlich sofort aufgestreckt, es kann doch nicht sein, das macht keinen Sinn. Das Einzige, was ich gewusst habe, ist, ich bin jetzt gerettet, weil ich mich frei für das entschieden habe. Und das ist jetzt gegen alles gegangen, was ich bis dann gewusst habe. Der Lehrer ist nicht wirklich auf die Diskussion eingestiegen. Aber jetzt, viele Jahre später, habe ich die Diskussion dann doch noch dürfen führen. Und gemerkt, dass es nicht ganz so eindeutig ist, wie man würde meinen. Und zwar habe ich das hier probiert, ein bisschen zu skizzieren. Gibt es ja die eine Lehre, die sagt, Gott bestimmt als vorher schon. Bestimmt schon vorher, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Das nennt man die Prädestinationslehre. Und die andere Lehre ist, man sagt dann in dem Zusammenhang vom freien Willen. Gott bietet das allen Menschen an und dann liegt es aber beim Menschen, ob er es annimmt oder nicht. Das Problem ist, dass beide die Ansichten biblisch völlig klar bewiesen sind. Also für beide gibt es so gute Argumente, dass man eigentlich nichts dagegen sagen kann. Man kann zum Beispiel sagen, der Mensch hat einen freien Willen, weil die Bibel so oft davor redet, dass wir eine Verantwortung haben, das anzunehmen. Was immer wieder heisst, es ist eure Verantwortung, ob ihr das glaubt oder nicht. Glaubt es und ihr werdet gerettet. So heisst es zum Beispiel auch, Gott hat sein Volk versammelt und hat es probiert, aber die Menschen haben nicht wollen und darum ist es nicht gegangen. Sagt ziemlich eindeutig, doch, der Mensch hat eine Verantwortung. Und gleichzeitig ist aber auch klar, dass der Mensch nichts zur Rettung beitragen kann, gar nichts. Vielleicht kennt ihr das, dass jemand gesagt hat, ja, Gott macht 99% von unserer Rettung und der Mensch, der muss nur noch 1% dazu geben, er muss nur noch Ja sagen. Und dann hat der andere gesagt, nein, das geht nicht. Dann würde der Mensch trotzdem noch seine Errettung irgendwie verdienen, indem er sein 1% dazugeben. Und der hat gefunden, ja, vielleicht ist er, Gott macht 99,99%. Aber das Problem ist genau das Gleiche. Egal wie gross Gottes Anteil ist, solange der Mensch einen Anteil hat, macht er zumindest irgendetwas selber. Und wir könnten uns als Christen in diesem Fall rühmen, weil wir wüssten, ja, wir haben zumindest die richtige Entscheidung darauf. Wir haben zwar sonst nichts gemacht, aber immerhin haben wir verstanden, dass wir uns so entscheiden müssen. Aber das wird ausgeschlossen, zum Beispiel in Epheser Kapitel 2, sagt der Paulus, wir können uns nichts rühmen. Es ist allein aus Gottes Gnade. Und so haben wir das, ich wollte auch gar nicht weiter darauf eingehen, wenn ihr noch über das Thema diskutieren wollt, könnt ihr gerne nach dem Gottesdienst noch. Das Problem ist, wir haben hier zwei Lehren und beide sind richtig und gleich widersprechen sie sich. Also was machen wir jetzt mit dem? Es gibt vier Optionen, wie man mit so einem Widerspruch in der Bibel umgehen kann. Die erste, die sieht so aus. Wir sagen einfach, wir entscheiden uns für eins, und zwar ist so, Gott bietet es allen Menschen an und jetzt haben wir den freien Willen zu entscheiden und die Prädestination ist falsch. Die zweite Möglichkeit ist genau die umgekehrt. Wir sagen, nein, Gott hat alles vorherbestimmt und der Mensch hat kein Sagen drin und das mit dem freien Willen ist falsch. Jetzt, ihr könnt euch schon denken, dass sie wahrscheinlich beide nicht die idealen Positionen. Darum gibt es natürlich noch eine dritte und das nenne ich den Mittelweg. Da probiert man jetzt also zwischen diesen Positionen eine Mitte zu finden, einen Kompromiss zu machen. So. Das Problem bei dem ist, dass es aus meiner Sicht eigentlich noch fast schlimmer ist als die ersten zwei. Weil da ist nicht nur eine falsch, sondern das sind beide falsch. Man probiert die irgendwie so zu verwischen und zusammenzubringen, dass es am Schluss alle Stellen dann nicht mehr berücksichtigt werden. Nicht nur die für die eine Position werden nicht mehr berücksichtigt, sondern die für die andere auch nicht mehr. Man probiert etwas dazwischen zu machen. Und darum gibt es in der Theologie etwas, das nennt man die, ich sage jetzt mal, Komplementärposition. Und ja, die Leute würden sagen, das ist so ein bisschen die Fuhle. Man sagt einfach, ja, es ist beides richtig. Ich würde sagen, es ist die biblische, es ist einfach beides richtig. Und zwar muss man sagen, ja, es ist 100% nur Gott, der erwählt und erlöst. Wir tun nichts dazu beitragen. Und gleichzeitig muss man aber nebendran auch noch sagen, es ist der Mensch, der eine Verantwortung hat, das anzunehmen oder nicht. Und man muss probieren, das nicht gegenseitig auszuspielen. Also man geht eigentlich anstatt in einen Mittelweg gleichzeitig in beide Extreme und lässt sie nebeneinander stehen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das ist eben das, was man ein paradoxes Verhältnis nennt. Und ich sage es jetzt nicht, um euch da irgendwie eine Position aufdrängen zu dem ganzen Thema. Ihr könnt dazu glauben, was ihr wollt. Aber für mich ist das wichtig, damit es nachher nicht heisst, ah, aber der Jonas hat doch gesagt, es ist Prädestination und nicht freier Wille. Das ist eben genau nicht der Punkt. Also wenn ich sage, es ist Prädestination, heisst das nicht, dass der freie Wille gar nicht da wäre. Gut, das ist einfach so ein kleiner Einschub, damit wir jetzt können weiterfahren mit dieser Bibelstelle. Wenn es so ist, dass tatsächlich Gottes freie Wahl ist und er hat keine Kriterien, wie wir es vorhin gelesen haben, dann müssen wir doch die Frage stellen, ja, ist das nicht irgendwie ungerecht? Ist es nicht ungerecht, dass Gott mehr erwählt, was absolut nicht verdient hat, und andere, die vielleicht besser leben und es mehr verdient hätten, erwählt er nicht? Das ist doch nicht fair. Und die Frage, die tut der Paulus ebenfalls antizipieren und probiert sie zu beantworten. Was wollen wir hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, wer mich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Das ist nicht unbedingt die Antwort, die man erwarten würde, oder? Wenn es um die Frage geht, ist Gott jetzt ungerecht, würde man zuerst mal denken, ja, wahrscheinlich sagt er jetzt, warum es eben doch gerecht ist, dass er genau die erwählt. Aber das macht er nicht, sondern er tut die Frage gewissermaßen in zwei Teile aufteilen. Die erste Frage, die er beantwortet, ist so ein bisschen im positiven Sinn. Ist Gott ungerecht, wenn er jemandem, der es nicht verdient hat, seine Gnade schenkt? Die zweite Frage, die er unten dran beantwortet, ist: Ist Gott ungerecht, wenn er jemandem, der es nicht verdient hat, nicht seine Gnade erweist? Und beide Fragen beantwortet er mit einer Stelle aus dem Alten Testament. Und um die Antworten zu verstehen, weil sie nicht ganz so einfach sein, müssen wir eben kurz zurückschauen ins Alte Testament, was ist dort eigentlich passiert. Die erste Antwort ist, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Im Hintergrund von dieser Aussage steht eine ganze Geschichte. Da ist der Mose, oder? Und der führt das Volk Israel aus Ägypten aus. Und jetzt ziehen sie da durch die Wüste. Und wie die meisten von euch wissen, sie, ja, die Israeliten, man kann sagen, sie waren ein bisschen Lausbuben gewesen, oder? Sie haben nicht unbedingt das gemacht, was Gott hat wollen. Sie haben nicht so gelebt, wie er ihnen gesagt hat, dass sie leben sollen. Und darum hat Gott irgendwann zu Mose gesagt, okay, ich kann nicht das Volk persönlich führen. Und wenn ich vor denen hergehe, persönlich, dann bin ich so gerecht und sie so ungerecht, dass sie würden an mir zergehen. Meine Gerechtigkeit würde sie vertilgen, heisst das Wörtchen. Und darum werde ich nicht persönlich vor ihnen hergehen, sondern ich würde einen Engel vor ihnen herschicken. Und dann sagt der Mose, ja, okay, aber das ist irgendwie nicht so gut. Ich hätte lieber, wenn du persönlich vor mir hergehst. Und du hast doch gesagt, dass du die über mich erbarmst. Also er schaut eigentlich, was hat Gott zu mir gesagt. Gott hat zu Mose gesagt, dass er seine Gnade gefunden hat. Und jetzt sagt der Mose zu Gott, wenn ich Gnade gefunden habe bei dir, dann kannst doch du die mir zeigen. Und Gott sagt, ja, doch, dir könnte ich mir eigentlich zeigen. Und dann sagt Mose, da die unverschämte Forderung, also dann mach es doch, zeig die mir. Und Gott willigt auf das ein. Also, und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er, also Gott, sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Was jetzt kommt, ist der Name von Gott. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Wenn man jetzt überlegt, ja, der Name von Gott, wie soll das gehen? Der Name von Gott ist doch da, ich bin, der ich bin, oder? Ja, weil das ist doch der Name von Gott. Wie kann jetzt das auch noch der Name von Gott sein? Der Name bei den Juden hat eine andere Bedeutung als bei uns. Das ist eigentlich das, also der Name hat immer eine Bedeutung. Also ich würde jetzt nicht Jonas heißen einfach so, sondern ich würde Jonas heißen, weil das irgendetwas bedeutet, wo tatsächlich mein innerstes Wesen beschreibt. Ich weiß gar nicht, was Jonas bedeutet, vielleicht wollte ich es gar nicht wissen. Aber auf jeden Fall, Namen sind sehr wichtig, weil die beschreiben das innerste Wesen von dem, wo der Name gehört. Also was Gott hier sagt, das, was der Paulus zitiert, das ist mein Wesen. Das bin ich in meinem Innersten. Und jetzt sehen wir schon, wie das Ganze ein bisschen mehr Sinn macht. Gott ist so gerecht, dass er nicht mit den Israeliten vorangehen kann, weil sie ungerecht sind. Aber trotzdem gehört es zu seinem Wesen, dass er sich Leute, die es nicht verdient hat, erbarmt. Es ist nicht ganz einfach, da die Aussage zu verstehen, wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig, weil man es aus dem Hebräisch nicht einfach so eins zu eins übersetzen kann. Man könnte auch sagen, wer mich entschieden hat, gnädig zu sein, dann bin ich auch wirklich gnädig. Oder man könnte auch sagen, wer mich gnädig war, dann werde ich immer gnädig sein. Und was Gott schlussendlich sagt, ist, ich bin gerecht, aber es gehört zu meinem Wesen, dass ich trotzdem Leute auswähle, wie der Mose, ihnen meine Gnade schenke und die haben ja wirklich Gnade bei mir gefunden. Ein bisschen später passiert nachher das, wo da angekündigt worden ist und Gott geht da vor dem Mose durch. Er darf den Rücken von Gott anschauen. Und wenn er das sieht, kann er gar nicht anders als ausrufen, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von grosser Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Das ist ein bisschen ambivalent, könnte man sagen. Zuerst sagt er, er sieht Gott und er kann gar nicht aufhören von seiner Gnade zu reden. Dreimal sagt er, gnädig, gnädig, grosse Gnade. Und hinterher sagt er, aber er ist so gerecht, bis hinten raus, könnte man sagen. Absolut gerecht. Gott ist gerecht und trotzdem gnädig. Das ist sein Wesen. Und das ist das, was im Hintergrund steht, wenn der Paulus hier sagt, wer mich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Also die Frage, ist Gott ungerecht, wenn er sich über Leute erbarmt, die es nicht verdient hätten? Die Antwort, die objektive Antwort ist nein, weil genau das ist ja sein Wesen. Das ist Gott. Gott funktioniert so, also ist es nicht ungerecht, sondern das ist, wie es ist. Und so kann der Paulus schlussendlich folgern: So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also es ist der, was sich Gott darüber erbarmt, der vor Gott bestehen kann, der von Gott erwählt wird. Und nicht der, der es verdient hat. Jetzt ist aber noch die zweite Frage offen. Was ist denn, wenn Gott jemandem, der es nicht verdient hat, Gnade nicht schenkt? Ist das ungerecht? Die Frage an sich ist eigentlich schon fast die Antwort. Er hat es ja nicht verdient, also ist es ja sicher auch nicht ungerecht, wenn er es nachher nicht macht. Aber auch hier zitiert der Paulus wieder das Alte Testament. Und zwar ist dort die Geschichte noch ein bisschen früher in der Geschichte, oder? Da ist das Volk Israel und es will aus Ägypten ausziehen. Die sind dort gefangen in Ägypten und so schickt Gott der Mose her, um das Volk aus Ägypten rauszuführen. Und jetzt herrscht in Ägypten ein Pharao. Das ist der König von Ägypten und der ist natürlich recht zufrieden damit, dass er da seine Arbeiter hat, die gratis für ihn arbeiten. Und die Frage, ob die rausgehen dürfen oder nicht, die hängt wesentlich vom Pharao ab. Wenn der sagt, nein, die dürfen nicht, dann können sie nicht gehen. Wenn der sagt, ja, der dürft gehen, dann gehen sie. Also würde man jetzt erwarten, dass Gott probiert, den Pharao dazu zu bringen, dass er die gehen lässt. Aber noch bevor der Pharao überhaupt gehört hat davon, dass die Israeliten ausziehen wollen, noch bevor er überhaupt irgendetwas davon weiss, noch bevor er irgendeine Entscheidung treffen kann, sagt Gott zu Mose, er sagt etwas. Er sagt zu Mose, sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen will. Warum? Also da denke ich mir wieder, hä, wieso? Wieso? Es ist doch genau der Punkt, dass der Pharao das, die Leute ziehen lässt. Aber noch bevor der Pharao sich überhaupt entscheiden kann, weiss Gott schon oder sagt Gott schon, er schaut, dass der Pharao sich dagegen entscheidet. Nicht der Pharao entscheidet sich dagegen. Gott stellt sicher, dass sich der Pharao dagegen entscheidet. Erst viel später liefert Gott nachher eine Begründung, wieso er das gemacht hat. Und zwar jetzt habe ich ein bisschen Genusch. Ist das nachher das, was der Paulus zitiert in dieser Stelle? Eben dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan, einen Heilsplan, den er durchführen will mit seinem Volk. Und um diesen Plan durchzuführen, nutzt er den Mose und er nutzt den Pharao. Er nutzt beide für seinen Plan, dass die ganze Welt gehört, Gott hat sein Volk aus Ägypten rausgeführt. Gott hat einfach können der Pharao lassen sterben zum Beispiel und dann wären die einfach aus einer glücklichen Fügung ausgezogen und die Umwelt hat gefunden, ah, die haben Glück gehabt. So aber ist allen klar, Gott hat die mit seiner Macht rausgeführt. Also er hat den Pharao genutzt für seinen guten Plan. Und jetzt könnte man sich wieder fragen, ja, ist jetzt das fair oder nicht? Man muss dabei vielleicht im Auge behalten, das kleine Wort «dazu habe ich dich erweckt». Das ist das, was der Paulus sagt im Original, also im Exodus steht «dazu habe ich dich erhalten». Also Gott hat den Pharao an diesen Ort gestellt. Gott hat dem Pharao sein Leben geschenkt. Er hat geschaut, dass der Pharao dort ist, dass der dort lebt, damit er den Zweck erfüllt. Ohne Gott wäre er gar nicht erst dort gewesen. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann muss man sagen, ja, eigentlich ist es nicht ungerecht, wenn Gott den, den er ja sowieso selber eingesetzt hat, zu dem braucht, den er will. Weil er ist ja der, den er dort hergestellt hat. Und so ist die objektive Antwort auf diese Frage schlussendlich, nein, es ist nicht ungerecht. Ich habe hier ein Geschenkli dabei. Das ist ein Geschenkli. Und ich gebe jetzt das an Sandra. Und es gibt keinen Grund, wieso dass ich es an Sandra gebe. Ich einfach denkt, ich schenke jetzt ihr ein Geschenkli. Und jetzt ist die Frage, ist es jetzt ungerecht von mir, dass ich an Sandra ein Geschenk gebe, aber am Kari nicht? müsste in dem Fall jetzt, wenn ich jemanden beschenke, alle beschenken, müsste jetzt euch für euch alle ein Geschenk gebastelt haben, damit das, was ich da gemacht habe, etwas Gutes ist? Müsste ich euch jetzt alle beschenken, nur weil ich jemanden habe beschenkt? Müsste ich die ganze Welt beschenken, damit es fair ist? Ich sage jetzt mal, niemand von euch hat mein Geschenk verdient. Und trotzdem habe ich eins gemacht. Ist das jetzt unfair von mir? Wäre es fair, wäre es gerechter, wäre es besser, wenn ich gar keins gemacht hätte? Das ist doch etwas Gutes. Oder du hast wahrscheinlich Freude an einem Geschenk. Also je nachdem, was drin ist. Aber grundsätzlich hat man ja Freude an einem Geschenk. Und so ist es ja schlussendlich auch bei Gott. Er schenkt gewissen Leuten sein Erbarmen und anderen nicht. Ist er ungerecht deswegen? Objektiv betrachtet muss man sagen, nein, Gott ist deswegen noch lange nicht ungerecht. Allerdings ist es für uns ja nicht so einfach, das einfach so anzunehmen und einfach so zu stehen. Und das weiss er Paulus auch. Und so fährt er nachher weiter. Nun sagst du zu mir, was beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Wenn es ja Gott ist, der entscheidet, wen er erwählt, und die nicht erwählt werden, die können selber in dem Sinn nichts dafür. Das ist ja für, es ist zwar objektiv nicht ungerecht, aber für mich selber, wo zum Beispiel was für eine Karin, die jetzt nicht erwählt ist, ein Geschenk zu bekommen für mich, ist es doch nicht fair. Ich habe ja nichts dafür. Wie kann man ihn denn noch zur Rechenschaft ziehen? Oder wie kann man mir zur Rechenschaft ziehen, wenn ich jetzt nicht würde glauben, der hat Gott das nicht bewirkt? Und Paulus, für ihn ist das eine legitime Frage. Es ist zwar objektiv nicht ungerecht, aber subjektiv betrachtet, von Person aus, ist es schon irgendwie nicht ganz fair. Er fährt weiter. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht etwa ein Werk zu seinem Meister, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, auf dass er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte, zur Herrlichkeit. Wenn man so die Frage hört, ist es denn jetzt doch unfair, dann erwartet man eigentlich, dass er vielleicht zumindest ein bisschen einlenkt und sagt, ja, okay, dann ist es vielleicht so, dass es doch ein bisschen verdient ist von denen, die er nicht erwählt. Zumindest haben sie Nein gesagt selber oder irgendwie so etwas. Aber das ist nicht das, was der Paulus sagt. Das wäre vielleicht das, was man sagen will. Das wäre ehrlich gesagt das, was ich sagen will. So, ja, ein bisschen zumindest, so ganz wenig, ist halt der Mensch einfach noch selber die Schuld. Und es ist nicht Gott. Ich will ja ein Bild von Gott, das absolut gut ist, das wirklich gerecht ist. Und jetzt irgendwie passt das nicht zusammen. Aber der Paulus, der bleibt in dem Sinn stur. Und er beantwortet die Frage, indem er das Recht, die Frage zu stellen, abspricht. Wir haben als Menschen gar nicht das Recht, mit Gott darum zu sagen, das sei nicht fair. Jetzt habe ich ja Sandra vorhin ein Geschenk geschenkt. Du kannst es jetzt mal auftun. Es ist so, ich bin nicht mega kreativ, wenn es darum geht, Geschenke zu machen. Und meistens nehme ich dann einfach so ein bisschen Karton und dann tue ich irgendetwas basteln. Es klingt nicht mega krass, aber es ist manchmal recht cool. Und das habe ich auch jetzt wieder gemacht. Und ich habe ein Flugzeug gebastelt. Nicht schlecht, oder? Und also, ja, was ich gemacht habe, ist, kannst du es dann wieder haben. Ich bin bei uns im Keller und dort haben wir zwei Kartonschachteln gehabt. Beide wären entsorgt worden. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme doch zwei Kartonschachteln. Aus der einen bastle ich ein Flugzeug und der anderen tue ich es verpacken. Und so habe ich also zwei Kartonschachteln vor der Entsorgung gerettet. Das eine ist zum Geschenk geworden, ein wunderschönes Flugzeug, eine ästhetische Perle, die Sandra nachher in eine Glasvitrine wird stellen und sie allen zeigen, die auf Besuch kommen, ganz stolz. Und die andere Schachtel, die ist zur Verpackung geworden und wird höchstwahrscheinlich wieder entsorgt werden. Ist jetzt das ungerecht gewesen von mir, dass ich aus der einen Schachtel ein Flugzeug gebastelt habe und die andere gebraucht habe, um das Flugzeug ganz zu behalten? Wenn es einfach in meinen Rucksack gestossen wäre, wäre es jetzt kaputt. Wäre es jetzt besser gewesen von mir, wenn ich nur das Flugzeug hätte gemacht und das jetzt kaputt wäre? Ich habe die Schachtel gebraucht, damit das Flugzeug ganz bleibt. Ich habe die Schachtel gebraucht, um das Geschenk zu veredeln. Ist das unfair? So macht es schlussendlich auch Gott, wenn er sagt, er hat gewisse Gefäße zum unehrenvollen Gebrauch genutzt und andere zum ehrenvollen Gebrauch. Wir können fragen, ja, wieso denn nicht einfach alle zum ehrenvollen Gebrauch? In meinem Fall ist es klar, wenn ich zwei Flugzeuge hätte bastelt, wären beide kaputt. Es hat eine Schachtel gebraucht, um das Flugzeug zu bewahren. Vielleicht ist es bei Gott auch so. Wir wissen nicht, zu was dass er die Menschen braucht, aber wir wissen, Gott hat einen Plan. Gott hat also einen wunderbaren Heilsplan und für das braucht er einen Mose, das Volk Israel, das er erwählt, und er braucht einen Pharao, den er verstockt. Er kann erwählen, wenn er will, er kann verstocken, was er will. Die Frage, ob das gut ist, ist die gleiche Frage wie die Frage, ob sein Plan gut ist. Und das ist schlussendlich die gleiche Frage, ob Gott gut ist. Und man muss es auch nochmal sagen, beide Schachteln wären eigentlich zur Entsorgung bestimmt gewesen. Niemand von den Menschen hat es verdient, erwählt zu werden. Und trotzdem braucht er alle Menschen für seinen Plan. Also wenn wir uns nochmal die Frage stellen, warum ich? Oder warum wir? Warum hat Gott uns erwählt und nicht jemand anderes? Das ist die Antwort, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, warum. Es gibt kein fassbares Kriterium, warum. Aber das ist auch gut so, weil wenn es ein Kriterium gäbe, wenn wir wüssten, warum, dann wüssten wir auch, was man machen muss, um erlöst zu werden. Dann gäbe es etwas, was der Mensch leistet, um bekehrt zu werden. Sobald Gott eine Begründung gibt, gibt es etwas, was man machen muss, um sich das Heil zu verdienen. Aber so funktioniert es nicht bei Gott. Gott bestimmt, wann er retten will und wann nicht. Und ob uns das gefällt oder nicht, das ist jetzt die grosse Frage. Ich glaube, es gibt zwei Arten, wie man mit dieser Erkenntnis umgehen kann. Die eine Art ist, es macht uns Angst. Und die zweite Art ist, es macht uns dankbar. Ich muss zugeben, bei mir war es zuerst mal die erste Art. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn es wirklich nur an Gott liegt, dann ist es irgendwie unsicher. Wenn Gott einfach macht, wie er es will, und es gibt absolut nichts, nicht mal mein Willen, das etwas ändert an dem, vielleicht bin ich ein Pharao. Vielleicht nutzt Gott mich für das. Und was ich irgendwann gemerkt habe, ist, dass es eigentlich nichts anderes ist als ein Ausdruck von Selbstgerechtigkeit. Ich habe nämlich meiner Entscheidung für Gott mehr vertraut als Gottes Erwählung. Ich habe mich meiner Heilssicherheit auf meine eigene Entscheidung gestützt, anstatt darauf, dass Gott mich erwählt hat. Und darum ist das so ein bisschen der Test, den wir jetzt heute machen. Was macht es mit dir, dass es allein bei Gott liegt? Macht dir das Angst oder macht dir das dankbar? Weil wenn Gott gut ist, dann ist die einzige Reaktion, die man darauf haben kann, Dankbarkeit. Dass Gott einen guten Plan hat und uns für diesen Plan braucht. Darum, das Thema ist ja dankbar, weil Gott gut ist. Und ich glaube, besser kann man es gar nicht zuspitzen. Weil Gott gut ist, können wir dankbar sein. Also ist das die Frage, die ich jetzt mitgebe ins Lied. Was macht es mit dir, dass denn